Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Es war ein schnee- und ereignisreiches Wochenende, dieses Skisprung-Skiflug-Wochenende mit der WM in Oberstdorf und dem Frauenweltcup in Sapporo. Und selten war es schwieriger, eine Sendung vorzubereiten, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Heiße euch aber natürlich herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und wir nehmen in einer Konstellation auf, die so noch nie da war, über die ich aber sehr, sehr froh bin. Zum einen ist heute mit dabei der geschätzte Kollege Daniel Kultau. Hallo Daniel.
Hallo Luis, ich grüße dich. Ja, ich freue mich sehr auf diese Ausgabe heute, denn da gibt es ja doch was ganz Spannendes zu besprechen. Also das wird, glaube ich, eine spannende Sache heute.
Da gehe ich fest von aus. Und wir versuchen natürlich bestmöglich Licht ins Dunkel zu bringen, was da so passiert ist, vor allem in Oberstdorf. Und dazu gesellt sich relativ spontan zu uns Hannes Bose, den ich herzlich begrüße. Hallo Hannes, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Luis, hallo Skisprungwelt, ich freue mich hier zu sein.
Wir kennen uns jetzt grob überschlagen so 2,5 Jahre, aber für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und vor allem, wie ist dein Bezug zum Skispringen?
Ja, danke, gerne doch. Also, ich bin Mitglied im Skiclub Wernigerode, seit ich 7 Jahre alt bin, war früher selber Skispringer. Und bin jetzt seit meinem 20. Lebensjahr kein aktiver Skispringer mehr, sondern kümmere mich auf der anderen Seite der Skisprungwelt um die Organisation und Durchführung von Wettkämpfen. Und bin hierfür für den DSV als FIS-Sprungrichter und FIS-TD in der Nordischen Kombination unterwegs.
Genau über diesen Weg haben wir uns ja damals kennengelernt beim Sommer Grand Prix in Oberwiesenthal. Weiß ich noch, war ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Und ja, wir sind gestern Abend nach den Ereignissen von Oberstdorf in Kontakt gekommen, nachdem du mir zugegebenermaßen sehr, sehr lustiges Meme geschickt hattest. Und da habe ich dich spontan gefragt, Mensch, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig, wie soll man das eigentlich aufarbeiten, ob du nicht Lust hättest, mit dabei zu sein. Und du hast dankenswerterweise zugesagt. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Konstellation zusammen und fangen natürlich mit dem offensichtlichen Thema an, dem, ja, wie soll man es eigentlich nennen, Skigate, verloren gegangener Ski, wie auch immer, von Domen Preotz. Daniel, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie hast du die Situation wahrgenommen und vor allem, wann hast du realisiert, oh weia, es geht ja um den Ski von Domen Preotz.
Ja, ich konnte es gar nicht glauben. Also das war gestern echt eine Situation, das habe ich noch nie so beim Skispringen erlebt. Wir saßen hier, ich habe das guckt Skispringen immer mit meiner Freundin zusammen. Dann saßen wir hier und haben uns das angeguckt und auf einmal saß da Marius Lindwig. Und dann hat sie so einen Schrei von sich getan, so einen kleinen, hat gesagt, was ist das denn? Und dann habe ich auch erst gecheckt, okay, da kam, ich dachte erst, Marius Lindwig hätte seinen Ski verloren und der wäre nach unten gesaust. Dann kam die Wiederholung und dann, ja, wurde auf einmal klar, nee, die Ski, die kamen von oben, von weiter oben der Schanze, unter den Backen durch und Marius Lindwig konnte sich dann noch am Backen festhalten, sonst wäre der vielleicht auch von selbst losgefahren. Naja, und dann waren es die Slatna-Ski und dann schon so überlegt, das ist doch so die Marke von Domen Preotz, das Modell, das er springt und dann wurde es immer so ein bisschen deutlicher und Domen Preotz wurde dann ja auch in der Kamera immer wieder, wurde immer wieder eingefangen mit der Kamera und wirkte so ein bisschen, ja, eingeschüchtert so ein kleines bisschen und dann, ja, wurde es immer deutlicher, dass es die Skier von Domen Preotz tatsächlich waren. Das waren wirklich unglaubliche Szenen, also ich habe sowas noch nie gesehen.
Hannes, wie ist es dir dabei gegangen? Du bist ja logischerweise noch bei viel, viel mehr Wettkämpfen direkt auch involviert. Hast du so eine Situation schon mal erlebt oder davon irgendwie mitbekommen vorher?
Ja, also diese Situation ist tatsächlich nicht neu für mich. Gerade im Kinder- und Jugendspringen passiert sowas dann doch relativ häufig, dass dort Skier abgehen. Aber in diesem Fall, dass wir bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft sind, in einem Teamwettbewerb und eigentlich der beste Skiflieger der Welt gerade seine Ski verloren hat, das, nein, das ist auch mir noch nicht irgendwie zu Ohren oder in die Augen gekommen.
Was war denn deine erste Reaktion, als du das gesehen hast? Ist da sofort quasi der Kampfrichter, der Regelhüter in dir hervorgekommen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe mich tatsächlich als erstes darum gesorgt, dass wirklich niemand verletzt wurde in dieser Situation, dass insbesondere alle freiwilligen Helfer, die vom lokalen Organisationskomitee dort gestellt werden, dass die sicher dort irgendwo durchgekommen sind. Auch, dass Marius Lindwig sich nicht verletzt hat. Und darauf folgend habe ich mich natürlich erstmal auch interessiert, wem die Ski gehörten und wie es dazu gekommen ist, ja, dass die Ski halt einen Abgang gemacht haben.
Ja, das ist natürlich jetzt die Ausgangsfrage, um die sich alles rankt. Ich bin ehrlich, ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt, weil das für mich noch nicht so ganz klar ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie die Situation zustande gekommen ist überhaupt.
Also ich kann mir, und da bin ich froh, dass du auch dabei bist, Hannes, ich kann mir das auch nicht erklären, wirklich, wie das zustande gekommen ist. Ich meine, also ich bin auch noch völlig verwirrt und habe mir heute auch das Video noch zwei, dreimal angeschaut, weil ich es einfach so herrlich finde. Ich habe es auf der ARD, in der ARD gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf Eurosport genauso lief, dass es da einen Zusammenschnitt gab von dem Mann, der wirklich mit dem Skier in der Hand hochgerannt ist, die Schanze. Dann Schnitt zu Domen Preotz, der wirklich ganz hoffnungsvoll da steht, auf ihn wartet, schon grinst. Dann nimmt er seine Skier zu sich oder an sich, will wirklich schnell springen und dann steht dort steht der Mann mit der Brille, so habe ich ihn immer genannt, vor ihm, verschränkt die Arme und sagt: Nein, heute wird nicht mehr gesprungen, Finish. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, was dort im Vorfeld überhaupt passiert ist.
Ja, dafür würde ich sagen, sprechen wir einfach generell erstmal darum, was wir für eine Infrastruktur und für einen generellen Ablauf haben, wenn Springer dort an den Start gehen bei Weltcups oder Weltmeisterschaften. Also grundsätzlich ist das so, dass wir einen Warmbereich, ein Warm-up-Room haben am Schanzen, ganz oben auf dem Schanzenturm. Und dort sind die Springer generell noch vollkommen frei in ihrer Bewegung. Alles, was sie machen, ist nicht reglementiert. Dort können sie sich frei entfalten und aufhalten. Dann gibt es den Bereich, wo die Springer zur Equipmentkontrolle gehen, in die Equipmentkontrollbox, die dort oben am Anlauf steht. Und dort ist es so, dass sie ihre Ski entweder in einen Halter an der Box direkt reinstellen oder an freiwillige Helfer, die dort immer eigentlich mit eingesetzt sind, an diese übergeben und die dort sicher verwahrt werden. Daraufhin folgt dann die Equipmentkontrolle, wo das Schrittmaß genommen wird und daraufhin erfolgt dann in der Regel der Start. Das ist der allgemeine Ablauf. Und was dann jetzt bei Domen Preotz passiert ist oder passiert sein könnte, das wollen wir heute hier klären. So wie es sich aus den TV-Bildern dargestellt hat und auch aus den Aussagen, die daraufhin folgend kamen, ist es wohl so gewesen, dass Domen Preotz seine Ski eben nicht in den dafür vorgesehenen Skihalter gestellt hat, sondern an die Rückseite der Box an eine glatte Plane gelehnt hat. Nun ist es so, die Box ist eine mobile Plattform, die der lokale Organisator für den Wettkampf zur Verfügung stellt. Und dort ist es so, dass die nicht standardisiert sind. Es gibt Eckdaten von den Größen und die unterscheiden sich immer ein bisschen. Und hier war es halt so, dass sie mit einer Plane bespannt war auf der Rückseite, die relativ glatt war. Und aufgrund von Vibrationen, die dort oben immer entstehen, kann es halt ganz schnell passieren, dass diese glatten Ski auf dieser glatten Plane dann ganz schnell abstürzen. Und so soll es sich halt auch stattgefunden haben.
Wir haben ja dann noch während der Pause mitbekommen, dass es ja schon den ersten Protest gab vom slowenischen Team, über den ja dann die Jury abgestimmt hat. Und da gab es zumindest eine Aussage vom Chef des slowenischen Skisprings und der nordischen Kombination, Gorazd Pogorelschnik heißt der Mann. Der sagt, es gibt zwei Versionen dieser Geschichte. Die erste ist, dass Domen die Skier, so wie du es gerade beschrieben hast, Hannes, auf diese Plane gelehnt hat, in dem Zelt, wo die Kontrolle durchgeführt wurde, und dass die Ski von alleine wegrutschten. Dann gibt es noch die zweite, dass ein Vorspringer gesehen haben will, wie ein freiwilliger Helfer die Ski mit seinem Regenschirm getroffen hat. Die Slowenen haben beide Versionen mitbekommen und dann auch gesagt, unabhängig davon reichen sie erstmal Protest ein, über den die Jury abstimmt. Und dieser Juryentscheid ist 3 zu 1 dagegen ausgefallen, weswegen er dann nicht zugelassen zum Start wurde. Da habe ich mich dann gefragt, macht es aus regeltechnischer Sicht überhaupt einen Unterschied, welche Version dieser Geschichte jetzt stimmt? Was ist da dein Empfinden, Hannes?
Also ich würde das grundsätzlich so einschätzen, dass es unabhängig von dem Vorfall in beiden Fällen die gleiche Entscheidung gegeben hätte, weil Dom Preot seine Ski in dem Fall nicht an den dafür vorgesehenen Platz deponiert hat. Weil wir haben ganz klar im Regelwerk drinne stehen, dass Athleten für ihr Sportgerät selbst verantwortlich sind. Und Dom hat sie in diesem Fall an einem nicht sicheren Ort deponiert und ist damit direkt oder indirekt dafür, ja, halt schuldig zu sprechen, wenn man das so sagen darf oder sagen muss. Und dementsprechend macht es für mich persönlich keinen Unterschied, ob da ein Helfer dran gestoßen ist oder nicht. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn die Ski nicht in diesem Kontrollbereich, sondern am Startbereich ganz oben gewesen wären, wo die Springer sich halt frei entfalten dürfen. Wenn dort jemand aus Versehen die Ski halt runterwirft oder die sich irgendwie lösen und dann die Schanze abgehen, dann wäre es natürlich höhere Gewalt und der Sprenger hätte ohne weiteres dann auch zu gegebenen Zeit nachsprengen dürfen. Das ist dann immer ein Jurybeschluss, der dafür dann sorgt, dass ein Springer nachsprengen darf und der legt auch fest, wann nachgesprungen wird.
Und wichtig für euch da draußen zu wissen, ist auch, wer überhaupt die Jury ist. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen auf den offiziellen Ergebnislisten der FIS, weil da ja auch gerne mit den Begrifflichkeiten hantiert wird. Es ist ausdrücklich nicht die Entscheidung gewesen, weder von Sandro Pertile noch von Borek Sedlak, seinem Assistent, sondern die Jury waren jetzt in dem Fall Aljoscha Dolha, das ist der technische Delegierte der FIS, sowie seine beiden Assistenten Ivo Greger und Christian Brenden. Und Georg Späth als Wettkampfleiter. Und wie wir ja erfahren haben, war Dolha der Einzige, der für einen ja, Restart oder neuen Startversuch von Domen Prioz gestimmt hat. Also das ist auf jeden Fall nochmal wichtig für euch zu wissen als Hintergrund. Ja, das heißt mehr oder weniger, kann man ja auch sagen, das Regelwerk hat ihnen eigentlich fast keine andere Wahl gelassen, könnte man sagen. Und im Grunde geht es ja auch um zwei Dinge. Einerseits, er hat seinen Material nicht beaufsichtigt und das zweite ist, er ist dadurch nicht pünktlich zum Start erschienen.
Ja, ganz genau. Er ist nicht pünktlich zum Start erschienen. Er war startberechtigt zu dem Zeitpunkt, aber ist nicht pünktlich am Start erschienen und hat dementsprechend regelkonform auch das Did not start für die erste Runde bekommen und eben keine Disqualifikation, weil er startberechtigt war zu dem Zeitpunkt und konnte dadurch dann auch im zweiten Durchgang springen, ebenso wie seine Teamkollegen auch.
Ja, auch
Frage,
um
die ich
die
dann
gab es
noch
ja.
mal.
Ja, bitte,
Sorry,
Daniel,
wenn ich da
gerne,
noch
ja.
mal reingrätschen darf, ganz kurz, eine Frage, die ich noch mal habe, Hannes. So wie ich das verstanden habe, gibt es da ja so einen Bereich, wo man seine Skier abstellen kann. Und den hat Domen Preotz ja explizit nicht genutzt. Ist das normal, dass man den nicht nutzt und die Skier dort drapiert?
Also das ist unterschiedlich und individuell. Es gibt Springer, die nutzen die Gegebenheiten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, aber es gibt auch Springer, die ja ihre Eigenheiten halt haben und entweder ihre Ski anders deponieren oder auch teilweise eventuell nicht wollen, dass andere ihre Ski halt irgendwo kurz mal für sie halten. Da gibt es unterschiedlichste Gründe. Da ist jeder individuell, das darf auch so sein. In dem Fall hat es ihm halt ja negativ beeinflusst und hat dazu geführt, dass er im ersten Sprung eben nicht springen durfte.
Wie ist denn euer Empfinden? Ich meine, das Echo war ja jetzt ziemlich zwiegespalten. Die anderen, die einen sagen, ja, hat er halt Pech gehabt, das ist letzten Endes sein Fehler gewesen. Die anderen sagen, es wirft wieder kein gutes Licht auf den Sport, weil man jetzt wieder ja so eine Art Skandal hat. Ich weiß, Daniel, wie siehst du das als Fan in erster Linie?
Also ich habe mir gestern gedacht, als dann rauskam, das sind die Skier von Domen Preotz, die sind da abgerauscht, habe ich mir dann so gedacht, okay, im ersten Moment, warum wird jetzt auf ihn gewartet? Also er muss ja starten. Also er hat ja einen Zeitpunkt, wo er starten muss. Und wenn er das nicht macht, dann ja, ist es dann halt blöd gelaufen. Aber ich finde, dann kann auch vor ihm da, ja, nicht halt gemacht werden, nur weil er aktuell der beste Skispringer ist, der beste Skiflieger und auch der Weltrekordhalter. Von daher finde ich es da gut, dass da ja klare Kante gezeigt wurde. Und gerade auch im Hinblick darauf, auf die Skandale der letzten Monate, finde ich da aktuell so eine harte, also eine harte Hand hört sich blöd an, aber die klare Regeleinhaltung einfach gut, bevor man dort so Wischiwaschi betreibt.
Hannes, wie geht's dir?
Ja, also ich bin ganz klar der Meinung, dass wir hier eine klare Auslegung unserer Regeln hatten und dass das auch wichtig ist, dass wir unsere Regeln einhalten und eben keine Präzedenzfälle schaffen. In dem Fall nur, weil der eben beste Skiflieger nicht pünktlich am Start erschienen ist durch einen blöden Zwischenfall, wie man einfach so auch sagen kann. Und dementsprechend ist es gut, dass es so entschieden wurde, weil es hätte für jeden anderen Springer ebenfalls auch so entschieden werden müssen. Und dementsprechend ist es einfach nur fair und objektiv richtig, einfach so zu entscheiden. Und natürlich tut es einem Skisprung-Fan weh, wenn der Beste nicht vom Backen gehen darf und dass auch die ganze slowenische Mannschaft im Endeffekt durch diese Entscheidung moralisch, naja, nicht gebrochen war, aber man hat gemerkt, dass es sie schon irgendwo nicht zu ihrer Bestleistung gebracht hat. Und das tut einem natürlich dann weh, dass bei einer Skiflug-WM dann so etwas passiert. Aber gerade hier war es wichtig, das auch so zu entscheiden und durchzusetzen. Und ich bin viel eher gespannt, ob wir durch diesen Vorfall nochmal unsere Regeln überdenken müssen, wann Springer starten dürfen und wann eventuell auch nicht, weil hier viel mehr auch noch dahinter hängt. Weil gerade im Weltcup ist die Pause zwischen ersten und zweiten Durchgang mit 15 bis maximal 20 Minuten immer sehr eng getaktet. Und in dieser Zeit müssen alle freiwilligen Helfer die Schanzen wieder für den finalen Durchgang vorbereiten. Das ist im Anlauf der Fall, das ist auf dem Hang der Fall, das ist im Auslauf der Fall. Und hier müssen wir einfach auch darauf beharren, dass wir unsere Regeln, so wie sie da sind, dann auch einhalten, um diesen ganzen Ablauf überhaupt gewährleisten zu können.
Ich habe heute Mittag noch mit unserer Expertin Ulrike Gressler telefoniert. Schöne Grüße an der Stelle. Und sie hat, finde ich, einen sehr berechtigten Einwand gebracht und gesagt, man müsste vielleicht auch darüber nachdenken, so eine Art Sicherheitsnetz oder sowas zu installieren, einfach auch um die Anlaufspur zu schützen. Was jetzt in dem Fall ja glimpflich ausgegangen ist, kann ja auf anderen Schanzen, wo es ja zum Beispiel noch diese Schnee- oder Eisspur gibt, ja auch dafür sorgen, dass die Spur unter Umständen kaputt geht. Also das könnte ja dann auch noch mal eine Spätfolge des Ganzen sein.
Ja, natürlich. Also insbesondere unsere Wettkampfanlagen müssen ja in wirklich bestem Zustand sein, wenn wir jetzt gerade auch beim Skifliegen einfach sind. Da ist wirklich jedes Detail enorm wichtig, weil einfach enorme Kräfte auf den Körper und auch die Skiflieger wirken. Und wie Ulrike das sagt, es wäre ganz sinnvoll, über Netze nachzudenken oder über andere Möglichkeiten, wo die Ski deponiert werden können, wo sie sicher stehen. Und insbesondere auch, dass die Ski insgesamt nicht irgendwo die Zuschauer oder den Staff oder andere Athleten und Athletinnen irgendwo gefährden können.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein gutes Learning aus der Geschichte, wenn man es so positiv sehen will. Du hast ja auch gerade noch mal angesprochen, ja, dieses Thema, man kann da auch für den besten Athleten keine Ausnahme machen. Dementsprechend finde ich das auch so ein bisschen schwierig, was ja dann auch wieder verbreitet wird, gerade über die Medienkanäle, natürlich jetzt insbesondere aus Slowenien, dass es dann heißt, ja, wenn das jetzt einem Deutschen oder einem Österreicher passiert wäre, hätte man da anders gehandhabt. Das war gleich mein erstes Kontraargument, dass ich gesagt habe, also die Regeln lassen das gar nicht zu. Und damit hätte man im Zweifelsfall den nächsten Skandal ge gehabt, wenn man da sich jetzt das irgendwie zurechtbiegt. Auf eine Personalie sollten wir vielleicht noch eingehen. Daniel, du hast ihn eben so schön genannt, den Mann mit der Brille, nämlich
Ja,
Hubert
sorry.
Matthes. Ja,
Genau.
kein Problem. Habe ich jetzt mal ganz dreist aufgegriffen. Das war Hubert Matthes, ein langjähriger FIS-Funktionär. Und ja, der, sagen wir mal, sehr, sehr unmissverständlich klar gemacht hat, dass es jetzt für Domen Prioz nicht weitergeht. Da haben wir auch eine Zuschrift von einem Hörer bekommen, der gesagt hatte, vor allem diese Art der Kommunikation würde er da jetzt kritisieren wollen, weil das für ihn doch nicht so wirklich empathisch rübergekommen ist. Da bin ich sogar in gewisser Weise bei ihm. Das hätte man sicherlich eleganter lösen können, aber ja, ich glaube, in dem Fall war es ihm dann auch wichtig, die Botschaft rüberzubringen. Und Hannes, du hast mir gesagt, du hast mit dem Mann schon zu tun gehabt. Also vielleicht kannst du das nochmal einordnen, was da von seiner Seite aus so passiert ist.
Ja, ganz genau. Hubert Mathis, ein sehr geschätzter und hochqualifizierter FIS-Funktionär aus der Schweiz. Und ja, mit seiner Schweizer Präzision hat er auch das Nein Domen Preots entgegengeworfen. Und ja, es ist ein, wie gesagt, sehr geschätzter Kollege von mir. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich schon mit ihm zusammenarbeiten durfte, weil er wirklich ein hochqualifizierter Offizieller ist, der sich sehr gut im Regelwerk auskennt und auch sehr gut Wettkämpfe mitleiten und durchführen kann. Und dementsprechend, ja, ich bin großer Fan von Hubert, auch wenn das, was gestern kam, ja, das gehörte irgendwie auch mit dazu. Und wie gesagt, seine Schweizer Präzision hat er damit walten lassen. Man weiß natürlich nicht, welche Kommunikation im Vorfeld dort zwischen Hubert Matthies und Domen Preots auch schon stattgefunden hat. Und dementsprechend kann ich das auch nicht weiter einschätzen, ob das jetzt empathielos oder empathisch war. Und dementsprechend, ja, ich bleibe dabei, Hubert ist ein guter Mensch.
Wir haben es ja dann, zumindest war es in der im Weltbild zu sehen, dass sie sich auch in der Pause dann nochmal unterhalten haben. Da kam es auch so rüber, als ob sich die erste Aufregung so ein bisschen gelegt hatte, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet wurde. Also kann man dann sagen, zumindest der letzte Eindruck, der geblieben ist, das war jetzt auf jeden Fall erstmal kein negativer. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessiert hätte, weil es leider auch nirgendwo verschriftlich ist von der FIS, da könnten Sie definitiv einen besseren Job machen, was eigentlich genau jetzt seine Rolle da gewesen ist, weil er taucht weder in der Jury noch beim Equipment Control oder so auf. Also weiß ich nicht, vielleicht kannst du dir einen Reim drauf machen, was da eigentlich seine Rolle war.
Ja, gerne. Also Hubert Matthies war als Materialkontrolleur am Start eingesetzt und der gesamte Apparat, der bei Weltcups und insbesondere auch bei Weltmeisterschaften oder hier auch eben bei Skiflug-Weltmeisterschaften eingesetzt wird, der Staff ist riesengroß, auch von der FIS. Und er wurde als Equipment-Kontrolleur am Start eingesetzt und er hat eigentlich zwei Hauptaufgaben. Das ist einmal die Crotch-Control, also die Höhe des Schrittes vermessen. Das macht er mit einem Messgerät, was ihm in der Box zur Verfügung steht. Und dieses bedient er anhand der Messdaten, die er von der FIS, von den anderen Kontrolleuren zur Verfügung gestellt bekommt. Und darüber hinaus kontrolliert er danach noch die Springer im Startbereich, dass sie nicht am Material irgendwelche Manipulationen vornehmen.
Also da zumindest ein Verbesserungsvorschlag von mir. Es wäre schön, wenn man dann Leute in FIS-Jacken sieht, dass man da auch erfährt, was denn eigentlich genau deren Rolle ist, weil ansonsten wirkt das auch für den Zuschauer, ach, der mischt sich jetzt da von außen ein und hat gar keine Aufgabe. Also das könnte man definitiv verbessern, meiner Meinung nach, um dafür mehr Transparenz zu sorgen. Das wäre auf jeden Fall schön. Jetzt nehmen wir hier am Montagabend auf. Es ist gleich 19:30 Uhr und wir wissen aber, dass für den slowenischen Verband diese Sache noch nicht geregelt ist. Es gab heute ein Statement vom Pressedienst des slowenischen Verbands, wo angekündigt wurde, am morgigen Dienstag einen Einspruch bei der FIS einzulegen. Und solange dieses Verfahren läuft, werden die Springer, die Trainer und die Betreuer auch weiterhin keine öffentlichen Aussagen tätigen. Das haben sie ja gestern schon nicht gemacht. Der Verband betont dabei, dass es ihm darum geht, dass ein fairer, sicherer und für alle Athleten gleicher Wettkampf die Grundlage für das Vertrauen in den Skisprungsport und seine internationalen Strukturen bildet. Vor diesem Hintergrund erwägt er, dass die FIS den Einspruch mit der nötigen Sorgfalt, vollständiger Transparenz und gemäß ihren eigenen Bestimmungen prüft. Der Verband stellte zudem klar, dass der Einspruch nicht darauf abzielt, Zitat, außergewöhnliche Schritte einzuleiten oder eine öffentliche Auseinandersetzung, Zitat Ende, zu führen. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Anliegen, die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar aufzuarbeiten, die Wettbewerbsintegrität zu wahren und ähnliche Situationen künftig auszuschließen. So gesehen klingt dieser Einspruch ja erstmal härter, als es ist. Wahrscheinlich ist es jetzt einfach ein juristisches Mittel, so würde ich das jetzt erstmal deuten, aber da nochmal für eine Klarstellung zu sorgen und wirklich eine hundertprozentig gesicherte Version zu bekommen, was jetzt eigentlich passiert ist, kann eigentlich nur im Interesse des Skisprungsports auch sein. So würde ich das jetzt sehen.
Ja, ich stelle mir das nur unglaublich schwer vor, dieses eindeutige Urteil dazu fällen, was jetzt eigentlich ganz genau passiert ist. Weil im Endeffekt steht ja so gesehen, wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, Aussage gegen Aussage. Also es gibt diese Geschichte, dass sich die Skier selbst auf den Weg nach unten gemacht haben, weil sie unvorsichtig abgestellt wurden. Und dann gibt es halt auch die Geschichte, die du gerade schon erwähnt hast, Luis, mit dem Mitarbeiter, der dort mit seinem Regenschirm dran gekommen ist. Dass ein Vorspringer gesehen haben soll. Und von daher stelle ich mir das super schwer vor, da jetzt zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Was man vielleicht dann in diesem Zusammenhang tatsächlich machen konnte oder machen könnte, ist es auszuschließen, dass sowas zukünftig passiert. Und da würde sich vielleicht, wie Uli dir heute Mittag schon gesagt hatte, anbieten, irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, damit sowas eben nicht mehr passiert, wie zum Beispiel, dass eben Netze angebracht werden, damit es dort sicherer zugeht in Zukunft.
Es sind ja zig Kameras Einsatz gewesen bei dieser Skiflug-WM. Das fand ich auch in der TV-Übertragung sehr, sehr auffällig, dass da teilweise wild hin und her geschnitten wurde. Da müsste es doch eigentlich eine geben, die das Szenario irgendwie eingefangen hat, habe ich mir dann so im Nachhinein gedacht. Also das wäre wahrscheinlich der einzige Weg, wie wir wirklich aufklären könnten, was da passiert ist.
Ja, ich glaube auch, dass genau das eine Forderung der Slowenen oder des slowenischen Skiverbandes jetzt sein wird, dass die Materialkontrolle mit einer Kamera überwacht wird vom Schanzenturm aus. Und dies würde natürlich für genau diesen Fall Auflösung der Ereignisse und des Geschehens irgendwo bringen, inwieweit das zukünftig dadurch aber vermieden wird, nur weil wir dann Bilder von dem Geschehen haben, kann ich mir schwer vorstellen. Also ich finde den Ansatz der Slowenen gut, dass generell reflektiert werden soll, inwieweit unsere Regeln gut für den Sport sind und auch gut für die Durchsetzung unseres Sportes. Aber wir müssen halt auch schauen, inwieweit wir die Veranstalter nicht überbelasten, sei es finanziell oder auch strukturell, durch noch mehr Kameras und noch mehr Staff, den man dann braucht. Und dementsprechend eine realistische Lösung des Ganzen, ja, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal, was wird.
Ja, wird sehr, sehr interessant sein, was dann schlussendlich aus dieser Sache rauskommt. Als allerletztes noch, es gab ja auch so ein bisschen Wirrwarr, ob die Slowenen überhaupt am zweiten Durchgang teilnehmen. Da hieß es erst, sie ziehen sich aus Protest zurück. Timo Seitz wurde ja sogar fast vom Balken geholt, der war ja eigentlich schon auf dem Weg. Dann war er aus dem Weg raus und dann wurde ihm gesagt, hey, jetzt darfst du doch springen. Das ist sicherlich auch ja, in Sachen Kommunikation von wem auch immer, wissen wir natürlich jetzt auch nicht ideal gelaufen, aber ich fand dann zumindest, Domen Prioc hat sich zumindest sportlich noch so verabschiedet, wie wir es von ihm an diesem Wochenende gewohnt waren, nämlich mit einem absoluten Weltklasseflug, sodass die Slowenen dann am Ende auf Platz 6 gelandet sind, aber das ist ja dann leider nur eine Randnotiz geworden. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt nach diesem ganzen Wirrwarr, um diese Situation mal aufs Sportliche zu sprechen. Und ich würde sagen, wenn wir schon bei dem Wettkampf sind, dann bleiben wir auch bei dem und sprechen über den allerersten Teamtitel für Japan bei einer Skiflug-WM überhaupt. Jetzt natürlich in Anbetracht der Umstände, was so ein bisschen untergegangen ist, aber ich finde, wir sollten und müssen sie auch würdigen. Daniel, fang du doch gerne an. Was sind so deine Gedanken zum Überraschungssieger gestern?
Ja, ich habe mich gefreut, dass es die Japaner am Ende geworden sind. Ich habe es ihnen einfach sehr gegönnt und fand auch so, dass es da gestern klar, es war wirklich eng am Ende mit Österreich bis zum letzten Sprung offen, beziehungsweise Österreich hatte da ja noch die Führung, aber Japan hat einfach durchgehend ja super Sprünge abgeliefert und in ihrer eigenen Gruppe der Springer waren sie nie schlechter als Rang 3. Das war Rennika Ido mit seinem letzten Sprung. Der war in seiner Gruppe Dritter. Ansonsten ja, sind da zwei erste Plätze von Naoki Nakamura, der da so ganz wichtiger Bestandteil war. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich es Tomofumi Naito nicht unbedingt zugetraut habe. Aber auch, ja, er kann sich jetzt Weltmeister nennen einfach und freue mich da tierisch über die Japaner, weil es auch das mit Abstand beste Teamergebnis bisher war, das sie bei einem ja, Teamfliegen bei einer WM erzielt haben. Ich glaube, Platz 5, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war bisher das beste Ergebnis und ja, jetzt hat es endlich soweit geklappt.
Also man kann auch irgendwie gar nicht sagen, es gab jetzt diesen einen Unterschied, Springer, so habe ich das zumindest empfunden, weil sie einfach durch die Bank weg wirklich Top-Leistungen gebracht haben und gar nicht so richtig Luft dran gelassen. Wie ist es dir dabei ergangen, Hannes? Wann hast du so realisiert, Mensch, das Ding könnten die tatsächlich holen gestern?
Ich muss sagen, der zweite Sprung von Naoki Nakamura hat für mich so das Fundament gelegt, von wegen, ja, Japan kann wirklich Skiflugweltmeister werden, insbesondere mit dem starken Renni Kaido. Es ist insgesamt eine tolle WM für die Japaner gewesen und man merkt, dass im Schatten von Ryohei Kobayashi über die letzten Jahre wirklich ein starkes Team dort aufgestellt wurde. Und jetzt mit diesen Teamweltmeisterschaften, mit dieser Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften im Team, haben sie dort wirklich fast schon überperformt, muss ich sagen.
Definitiv, kann man sich nur anschließen. Und ja, so ein bisschen zu den tragischen Helden geworden sind dann die Österreicher. Ich weiß nicht, ob sie sich zwischenzeitlich schon mal im Ziel quasi gewähnt haben, weil sie haben ja in fünf der acht Durchgänge oder Gruppen quasi angeführt. Am Ende hatten sie dann um 9,6 Punkte so ein bisschen das Nachsehen, aber man kann ja. Also, da überlegt man sich dann, an welcher Stelle hat es denn jetzt gefehlt. Aber ich finde auch, Daniel, vielleicht magst du mir da widersprechen oder auch nicht. Auch sie haben ja durchgehend eigentlich ziemliche Top-Leistungen gebracht, auch gemessen an dem, was vorher im Einzel auch so passiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da will ich gar nicht groß widersprechen. Stefan Embacher, Stefan Kraft, die haben da gut vorgelegt und auch nach Manuel Fettner sah es ja immer noch gut aus. Aber da gab es eben dann auch diese Sprünge. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu, wenn wir über die deutsche Mannschaft reden, die eben sehr gut waren. Aber die Japaner, die hatten einfach einen so guten Tag erwischt und so gute Tage, die brauchst dann halt auch einfach, um am Ende Weltmeister zu werden. Und ja, da gab es einfach dann bei Österreich ja auch Sprünge von Manuel Fettner. Der erste Sprung auf 209,5 Meter, das war in seiner Gruppe jetzt auch nur der fünfte Platz. Und Jan Hörl, ja, hat jetzt auch nur zweimal den vierten Platz in seiner Gruppe gemacht. Das fehlt dann halt auch einfach, um am Ende ganz vorne zu landen. Da waren die Japaner einfach durchweg auf einem richtig, richtig hohen Niveau am Wochenende.
Dann kann man schlussendlich auch sagen, an denen führte an diesem Tag kein Weg vorbei. Und ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde kamen die Norweger dann zur Bronzemedaille, weil ja, wenn es für die Slowenen normal gelaufen wäre, wären sie sicherlich auch ein Medaillenkandidat gewesen. Hannes finde ich total faszinierend. Die Norweger haben in dieser Saison bislang noch kein Podium geholt, werden dann im Teamfliegen Dritter und Marius Lindvik holt die Silbermedaille im Einzel. Wie ist das aus deiner Sicht zu erklären?
Ja, die Genetik der Norweger, da ist einfach Skifliegen im Blut. Und Marius Lindvik hat an diesem Wochenende wirklich, also mich persönlich überrascht. Und der dritte Platz, natürlich auch durch die Geschehen um Dom Preuz und die Slowenen, wäre wahrscheinlich härter umkämpft gewesen am Ende, aber wahrscheinlich jetzt auch trotzdem verdient für die Norweger. Insgesamt mit Lindvik wirklich herausragend, was er gezeigt hat an diesem Wochenende. Ich hätte mir von Eriksen Sundal noch ein bisschen mehr erhofft, weil er eigentlich auch wirklich ein toller Skiflieger sein kann, aber an diesem Wochenende hat es bei ihm leider nicht sein sollen.
Umso bemerkenswerter fand ich dagegen die Leistung von Benjamin Östfold, weil das ist ja auch einer, der so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn springt. Der ist ja auch einer, sagen wir mal, der jetzt bei den Materialkontrolleuren nicht der allerbeliebteste ist, bei dem, was er sich in seiner Karriere schon so angesammelt hat an Disqualifikationen. Aber für ihn in der Situation erstes große Ereignis, vor allem so einen sauberen Teamwettkampf abzuliefern, nötige ich mir schon Respekt ab. Fand ich bemerkenswert stark von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht selbstverständlich, gerade bei einem Big Event dann auch direkt in einem Team-Event direkt so zu performen.
Ja, und dann schon mit deutlichem Respektabstand zu den Podiumsplätzen dann das Quartett aus Deutschland. Und ich finde, da lassen sich Einzel- und Teamwettkampf ziemlich gut zusammen analysieren, weil gefühlt war es so ein Abziehbild. Man hatte so, ja, einzelne Aspekte an den Flügen, vor allem herauszuheben natürlich Karl Geiger, die Hoffnung gemacht haben, dass da ein bisschen was geht, aber unterm Strich war es in der Summe einfach zu wenig. So habe ich das empfunden. Dass vor allem ja auch nicht ein Flug aussah wie der andere. Daniel, wie hast du die DSV-Athleten an dem Wochenende erlebt? Einerseits, und die Frage, hättest du nach dem Einzel dich vielleicht sogar getraut und Andreas Wellinger zurück ins Viererteam geholt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal insgesamt finde ich, hat die deutsche Mannschaft in diesem Winter ein gutes Händchen dafür, so kleine Feel-Good-Geschichten zu schreiben. Also ich meine, dass Felix Hoffmann in der Saison so toll springt, also das macht mir total Spaß, und auch, dass Philipp Raimund so den nächsten Schritt macht, ist auch super gut. Und jetzt bei der Skiflug-WM war es halt so ein bisschen Karl Geiger, der wieder zurück in die Spur gefunden hat und vor allem der auch richtig, richtig, den man angesehen hat, dass er wieder so richtig Spaß am Skifliegen hat, wo die letzten Wochen ja echt, also wo ich richtig Mitleid mit ihm hatte, wo er sehr wütend und enttäuscht und zerknirscht wirkte und jetzt wieder richtig Lust hatte auf das, was er macht und was er eigentlich richtig, richtig gut kann. Aber insgesamt muss ich auch sagen, da gab es jetzt keine große Chance. Also weder im Einzel, auch wenn jetzt der vierte Platz am Ende steht, das ist wieder so ein bisschen Feel-Good im Team. Aber im Endeffekt waren die deutschen Skispringer wirklich an diesem Wochenende chancenlos, was irgendwie die Top-Platzierungen angegangen ist. Und man hat es dann auch irgendwie gesehen. Da gab es dann gute Sprünge von Philipp Raimund gerade im zweiten Durchgang oder Karl Geiger im ersten Durchgang. Das waren wirklich für die Verhältnisse der deutschen Mannschaft richtig, richtig, richtig gute Sprünge, aber im Verhältnis zu den anderen Nationen waren das jetzt nicht diese richtigen Top-Sprünge, die man gebraucht hat, um weiter nach vorne zu kommen. Nur ist das halt momentan einfach so, dass ja das Limit, das wir haben. Und zu deiner Frage mit Andreas Wellinger, da, also ich hätte mir gut vorstellen können, dass er vielleicht für Pius Paschke ins Team hätte kommen können, will jetzt aber auch nicht sagen, dass er besser gesprungen wäre, weil ich an die Wellinger momentan halt auch leider für ein kleines bisschen zu instabil halte und ich da keine Prognose geben möchte, ob er jetzt da dort besser als Pius Paschke gewesen wäre.
Hannes, was sind so deine Gedanken zum Auftritt der deutschen Adler an dem Wochenende?
Ja, ich muss mich da Daniel anschließen. Es war schön zu sehen, dass Karl Geiger wieder in die Spur gefunden hat. Und ich glaube auch, dass Philipp Raimund den Kniff raus hat, wie Skifliegen funktioniert. Insbesondere nach seinem letzten Sprung auf 214,5 Meter. Das war schon ordentlich. Und zu sehen, dass er dort auf der Welle geschwebt ist. Und dieses Gefühl suchen ja die Skispringer. Und es war schön zu sehen, dass sie das so für sich selbst als ja, guten Abschluss für diese Skiflug-WM irgendwo mitnehmen konnten. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass ein vierter Platz im Team und auch das Abschneiden in der Einzelwertung leider wirklich nicht gut war. Und dementsprechend muss der DSV hier auf alle Fälle schauen, wie wir insbesondere wieder ins Fliegen kommen.
Ja, ist ja nun leider auch kein gänzlich neues Phänomen. Also das lässt sich über die letzten Jahre schon so feststellen, dass es da, ja, ab und zu gibt es mal so einzelne Ausreißer, so einzelne Erfolgserlebnisse, aber in der Summe hat man als Deutscher schon, sagen wir mal, sehr gedämpfte Erwartungen, wenn es dann auf die ganz, ganz großen Backen geht. Die schlechte Nachricht nur ist jetzt aus deutscher Sicht, wenn sich es nicht großartig ändert, es gibt halt noch drei Skifliegen diese Saison, direkt nach Olympia am Kulm und dann noch Vikersund und Planitza zum Saisonfinale. Also ja, war das vielleicht schon mal ganz gutes Warm-up in dem Sinne. Natürlich, wir haben zu Beginn der Sendung schon viel über ihn gesprochen oder beziehungsweise über sein Malheur, aber wir müssen natürlich auch noch die Leistung im Einzel von Domen Preotz würdigen. Der Dadde, unser Stammhörer, hat geschrieben, selten so einen Klassenunterschied gesehen, vier Luken weiter und weniger und trotzdem fliegt er weiter. Er gewinnt mit dem zweithöchsten Vorsprung jemals bei einer Skiflug-WM. Und wenn man ehrlich ist, man ist ja das Gefühl nicht losgeworden, gerade an Tag 1, da wäre er sogar noch mehr, also er hätte sogar noch deutlicher gewinnen können. Also ja, gehen einem fast so ein bisschen die Superlative aus, wenn man Domen Prioz gerade Skifliegen sieht.
Ja, gerade am ersten Tag, also das waren ja dann im ersten Sprung, ist er aus Gate 17 gestartet. Marius Lindwig ist aus Gate 23, also 6 Luken Unterschied waren das. Und klar, Kompensation hin und her, aber am Ende waren es ja knapp 1,4 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und das lässt einen dann wirklich, ja, da fällt einem nicht mehr viel zu ein, was das für ein Klassenunterschied einfach war. Am Ende waren es ja knapp 50 Punkte Unterschied zwischen ihm und Marius Lindwig auf 2.
Der Marcel hat gewissermaßen meine Gedanken gelesen. Er hat vor allem auf den dritten Durchgang ja, Bezug genommen, der ja doch, sagen wir mal, durchaus aus zäh war. Da gab es jetzt nicht so viele Highlights. Da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, aus Sicht der Jury. Hannes, das ist sicherlich eine gute Frage für dich. Wie geht man jetzt so einen Wettkampf eigentlich an, wenn man jetzt einen hat, der allen anderen so überlegen ist? Sagt man da, okay, so ein bisschen nimmt man Rücksicht auf den und gestaltet die Anlauflänge dementsprechend, auch vor der Gefahr natürlich, dass der Durchgang dann insgesamt nicht so ansehnlich wird? Oder sagt man, ja, also wenn der Trainer dann sagt, das ist ihm zu lang, kann er ja immer noch verkürzen den Anlauf. Ist sicherlich auch eine schwierige Abwägungssache für die Jury dann.
Ja, das ist es tatsächlich. Also die Gates und insbesondere halt auch der Start des Durchganges ist eigentlich immer besonders wichtig für die Jury, weil dort halt festgelegt wird, wo der Nullpunkt ist und von dem dann ausgegangen wird. Insgesamt ist es eine kontroverse Diskussion, selbst unter Offiziellen, wie dort Wettkämpfe ablaufen oder ablaufen sollen. Dort ist es wirklich so, dass viele Offizielle eine eigene Meinung dazu haben, ob es sinnvoll ist, Gatehopping zu betreiben oder nicht. Das variiert naja, teilweise auch ein bisschen nach den Skiverbänden, wo die jeweiligen Offiziellen dann auch herkommen. Und grundsätzlich ist man schon angehalten, so wenig wie möglich die Gates zu ändern in dem jeweiligen Durchgang, einfach um ein faires und objektives Springen irgendwo zu ermöglichen. In dem Fall haben wir mit Dom Preuz aber jemanden, der das Feld so enorm dominiert und selbst mit 6 Gates weniger, nur ein Punkt weniger als der erste hat. Das ist ein Problem, was wir über die letzten Jahre immer weiter bekommen haben, dass es immer wieder Ausnahmeathleten gibt, die auf Messerschneide wirklich die Jury zu Maßnahmen zwingen, die die Jury eigentlich gar nicht machen möchte. Sei es entweder Gatehopping oder eben den gesamten Durchgang sehr defensiv zu gestalten und dadurch ein eher unattraktives Springen für den Fan zu haben, aber ein sehr originalgetreues und objektives Springen von den Ergebnissen her. Es ist wirklich schwierig einzuschätzen.
Ja, und tut dann gerade natürlich auf einer Skiflugschanze umso mehr, wie wenn du weißt, also auch in Oberstdorf kannst du über 240 Meter fliegen und jetzt an dem Wochenende siehst du keinen Flug auf oder über die Hills heißt. Das ist ein schwieriger Spagat, in dem man da steckt, meiner Meinung nach, weil ich finde, du musst halt auch aufpassen in dem Sinne. Klar, Sicherheit geht sowieso immer vor, aber dass du das Produkt halt auch nicht kaputt machst. Und die Chancen, gerade beim Skifliegen, sind nun mal so groß, dass es dann nicht besonders attraktiv ist, wenn sich alle so um die 200 Meter irgendwie bewegen und einer vielleicht mal über 220 fliegt.
Ja, ganz genau. Am Ende ist Skispringen immer noch ein Produkt für Unterhaltungsmedien, neben dem Sportlichen, was wir natürlich auch haben. Und so muss man das dann auch eben angehen, dass es auch attraktiv für außen dargestellt wird. Meiner Meinung nach muss ich auch sagen, also ohne die Jury des letzten Wochenendes irgendwo in die Kritik zu nehmen. Aber ich hätte mir auch eine nicht ganz so defensive Herangehensweise gewünscht, wobei natürlich auch Rückenwind und am letzten Tag insbesondere auch der Schneefall auch gegen weite Sprünge gesprochen haben. Also das muss man dann auch einfach eingestehen, dass die Verhältnisse an dem Wochenende nicht perfekt zum Skifliegen waren, aber immer noch sehr, sehr gut, ohne Frage.
Ja. Aber ich fand den Teamwettkampf auch in Summe ansehnlich. Also da hat es mich deutlich weniger gestört als bei diesem dritten Durchgang, weil der kam mir gefühlt halt wie eine Ewigkeit vor, möchte ich an der Stelle auch sagen. Das einzige Thema noch, was vielleicht jetzt gerade, weil du auch als Kampfrichter da bist, mich noch interessieren würde, gerade beim Skifliegen stelle ich mir diesen Job nochmal deutlich undankbarer vor, weil du ja einfach nochmal weiter weg bist und dir dann vielleicht so Sachen durchrutschen. Insbesondere der Telemark von Preutz gestern im Teamwettkampf, im zweiten Durchgang, da muss ich wirklich sagen, da habe ich nicht so viel Verständnis für gehabt, dass da im Schnitt 16er Noten gegeben wurden, wenn er da bei den Verhältnissen so eine ordentliche Landung setzt. Wünscht man sich da manchmal als Kampfrichter auch so ein kleines bisschen VAR wie im Fußball wäre gar nicht so verkehrt?
50-50, muss ich sagen. Also ich hätte gerne manchmal die Möglichkeit, noch mehr ins Detail zu gehen und mir noch mehr Zeitlupen anzuschauen. Es ist grundsätzlich so, dass ich als Sprungrichter nicht nur mich auf meine eigenen Augen verlassen muss, sondern ich habe auch die Möglichkeit, über ein Tablet, was mir in meiner Sprungrichterkabine zur Verfügung gestellt wird, Wiederholungen von dem Aufsprung auch anzuschauen. Und insbesondere seit diesem Jahr haben wir neue Kriterien in unserer Bewertung, die einfach dazu geführt haben, dass insgesamt die Noten ein bisschen nach unten durchgefallen sind und wir halt nicht mehr so viele 19,5er oder ab und zu auch mal 20er dabei haben, sondern grundsätzlich das Niveau ein bisschen nach unten gegangen ist. Auf der anderen Seite spricht das aber auch dafür, dass wir Kampfrichter einfach noch Potenzial nach oben sehen bei den Sportlern. Und wenn man das so sieht, ist es auch schön für den Fan, weil da geht einfach noch mehr als das, was wir bisher so gesehen haben.
Okay, dann bin ich gespannt, ob wir in dieser Saison tatsächlich mal die 20 zu sehen bekommen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Die Kaya hat uns noch eine Nachricht geschrieben, damit nicht nur Domen Priots Skier-Thema sind. Im ORF wurde die Vermutung geäußert, dass die schwächeren Leistungen von zum Beispiel Timi Seitz und Daniel Schofenig daran liegen könnten, neben den nicht idealen Sprüngen, dass die Van Dier-Skier, die ja benutzen, nicht so wirklich ans Skifliegen angepasst sind, wo man, so schreibt sie das anscheinend, etwas anders gebaute Ski verwendet. Und dann fragt sie uns, ob wir glauben, dass das wirklich einen Einfluss haben kann. Ich habe die Skiflug-WM größtenteils bei Eurosport verfolgt und da war Werner Schuster auch der Überzeugung, dass es einige Top-Athleten gibt, die mit einem Skiflug-Setup unterwegs gewesen sind und andere eben nicht. Und da könnten auch so Namen wie Seitz und Tschofenik dazugehören. Ja, da Hannes, du als ehemaliger Skispringer, vielleicht kannst du da eine Einschätzung zu abgeben, ob das tatsächlich ein Faktor sein kann. Ich würde mal sagen, ja, aus meiner Sicht.
Ja, Luis, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Skier kann man, wenn man das runterbricht, so sagen, dass es die in unterschiedlichen Härtegraden gibt. Und auf einer Skiflugschanze braucht man natürlich ein viel härteres Setup, um den enormen Druck, der dort auf dieser Schanzenanlage besteht, dann überhaupt standhaft zu werden. Und wie gesagt, es gibt die in unterschiedlichen Härtegraden. Bei Kinder- oder Jugendski sind die halt besonders weich und auf kleineren Schanzen werden auch eher weichere Setups gesprungen als auf größeren Schanzen. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass die Athleten im Weltcup natürlich auch Spezialanfertigungen bekommen von den jeweiligen Skifirmen und dass da das Setup dann nochmal viel, viel mehr Einfluss nimmt als in diesen unteren Ligen.
Dann hätten wir noch eine Frage vom Tom, der ja auch schon mal hier zu Gast war. Er fragte, was genau meinen die Springer, wenn sie sagen, dass die Anlaufspur nicht gut wegzieht?
Ja, das ist auch ein Phänomen, insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen, so wie wir es jetzt am Sonntag hatten mit dem Schneefall. Da ist es so, dass sich kleine, feine Eiskristalle auf der doch abgeschliffenen, glatten Eisspur dann absetzen. Und das Gefühl ist dann so, man fährt die gleiche Geschwindigkeit und hat trotzdem das Gefühl, dass man langsamer ist. Und da ist es dann einfach so, dass der Athlet ganz anders auf den Sprung dann reagiert, als wenn es dann flüssig wegzieht.
Dann hätten wir das auf jeden Fall auch noch beantwortet. Vielen Dank dafür. Und die Kai hatte noch eine zweite Frage geschickt und gefragt, wo war eigentlich Kacper Tomaszczak? Den hat sie offenbar vermisst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Polen ihn insgesamt vermisst haben, aber auch da hatte Werner Schuster ja eine klare Meinung zu, dass er sagt, ja, also von der Technik ist er aktuell noch ein Skispringer und kein Skiflieger. Man darf ja auch nicht vergessen, der Mann ist gerade mal 18 Jahre jung. Es wäre jetzt das erste Jahr, in dem er überhaupt Skifliegen dürfte von den Regularien her. Das wollte man ihm nicht zumuten. Aber ja, wenn man fragt, wo Kacper Tomaszczak an dem Wochenende war, könnte man sarkastisch auch fragen, wo eigentlich das polnische Team war, weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, aber ich habe die gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlicherweise, außer Piotr Jua in Einzelflügen.
Nee, ich auch gar nicht. Und wie Werner Schuster es auch gesagt hat, ich finde das auch dann sinnvoll, diesen Weg zu gehen, wenn er da noch nicht so weit ist. Ich glaube aber nicht, dass es Kacper Tomaszczak, ist jetzt einfach eine Annahme oder eine Vermutung von mir, schlechter gemacht hätte als die Springer, die dabei waren. Also Piotr Jua, der beste polnische Skiflieger zurzeit, wenn man ihn dann springen gesehen hat, also das sagt dann schon wirklich einiges über den aktuellen Zustand leider aus. Also ich habe, wie du es gesagt hast, wenig von den Polen mitbekommen, leider. Das war schon, ja, schade zu sehen einfach ein bisschen.
Ja, der einzige Pole, der es überhaupt über den ersten Durchgang hinaus geschafft hat. Also ich glaube, da ist die Stimmung bei unseren östlichen Nachbarn auch gerade nicht besonders gut, um es mal defensiv zu formulieren. Aber immerhin kam zumindest heute die schöne Nachricht, wie ich finde, dass Kamis doch als polnischer Fahnenträger für die Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen gewählt wurde. In Anbetracht der Namen, die uns bei Olympia abgehen, sprechen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gibt es aus eurer Sicht noch irgendwelche anderen Themen, über die wir bei der Skiflug-WM noch sprechen sollten? Ansonsten könnten wir ganz kurzes Wort über die Wettkämpfe in Japan bei den Skispringerinnen verlieren. Ich sehe zustimmendes Nicken.
Können wir machen, ja.
Dann machen wir das. Ja, der Transparenz halber, ich habe ehrlicherweise nur die Wettkämpfe von Sao gesehen, die ja unter der Woche stattgefunden haben. Jetzt am Wochenende war ich für FIS TV als Kommentator für den COC im Einsatz und werde das auch am nächsten Wochenende sein. Deswegen habe ich da nicht allzu viel mitbekommen. Aber was wir ja zumindest aus der Woche mitnehmen können, ist einerseits, dass Lisa Eder, nachdem sie, ich weiß nicht, sechsmal oder so, Zweite werden musste, ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hat in den Sao. Dann noch herzlichen Glückwunsch nachträglich auf jeden Fall. Und am Wochenende hat Nika Preoz beide Springen gewonnen, die damit auch einen Weltcup-Rekord errungen hat, den nächsten. Sie hat jetzt an 18 verschiedenen Orten Weltcupsiege gefeiert und damit genauso viele wie Sara Takanashi. Und am Sonntag ist sie in Sapporo zudem noch Schanzenrekord gesprungen mit 139,5 Metern. Also da kann man sagen, ja, nachdem es in Sao ausnahmsweise mal nicht für sie gereicht hat, hat sie jetzt am Wochenende wieder da angeknüpft, wo sie sich am liebsten sieht. Was ich ein bisschen skurril fand, war, dass es am Sonntag nur einen Durchgang gab. Ich hatte da eine Stimme gehört von Bundestrainer Heinz Kutin, der dann sagte, ja, also er meldet sich jetzt hier gerade aus Sapporo bei traumhaften Verhältnissen. Also, wie es manchmal so ist, hat man dann vielleicht nicht ganz die notwendige Geduld gehabt seitens der Jury. Auch sowas soll vorkommen.
Ja, also das war, also einen Durchgang gab es wegen zu starkem Schneefalls. Also am Fernseher hat man nicht mehr so ganz viel gesehen, aber Nika Preoz hatte zum Beispiel bei ihrem zweiten oder bei ihrem ersten Sprung am zweiten Tag wirklich dann sehr, sehr gute Verhältnisse noch gehabt und hat dann auch recht souverän gewonnen. Momentan sowieso in Japan gerade schneetechnisch einiges los. Ich weiß nicht, ich kann hier aus an der Grenze von Ostwestfalen berichten, dass es hier heute auch ordentlich geschneit hat. Aber Japan, das war nochmal eine Spur schlimmer. Ich konnte es auf jeden Fall verstehen, dass man nach einem Durchgang gesagt hat, hier geht nichts mehr, wir lassen den jetzt so gelten. Und der war ja auch für die deutschen Springerinnen ganz erfreulich mit Selina Freitag auf Platz 4, Agnes Reisch auf Platz 5 und Katharina Schmid noch auf Platz 9.
Ja, ganz genau. Ich muss noch hervorheben, dass mir die Performance von Abigail Strait mal wieder wirklich gefallen hat. An beiden Tagen in Sapporo einen zweiten Platz. Die Frau ist aktuell, wie hast du eben gesagt, auch on fire und ganz eindeutig auch eine Medaillenkandidatin für die anstehenden Olympischen Spiele.
Ja, da sicherlich so ein bisschen eine kleine Trauer, dass Kanada bei Olympia leider kein Mixed-Team wird stellen können. Muss man sich aber noch vor Augen führen. Sie haben ja vor 4 Jahren in Peking eine Medaille geholt. Eigentlich eine Medaille, die das kanadische Skispringen gewissermaßen wiederbelebt hat, weil da sah es gar nicht gut aus zu dem Zeitpunkt. Und ja, bin sehr gespannt, was sie uns jetzt noch zeigen wird. Es gab auch noch die Frage vom Dadde, ob es mal ein Update zu Teaminyan Bürset gibt, die ja vor jetzt fast genau einem Jahr in Ljubno so schwer gestürzt ist. Ich habe letztens einen Clip von ihr gesehen, wo sie zumindest wieder Trockensprünge macht. Also da scheint die Reha und der Genesungsprozess soweit gut zu verlaufen, sodass sie dann, nehme ich mal an, im Sommer dann zur Vorbereitung wieder einsteigen kann und sich dann halt auch auf die WM-Saison vorbereiten kann, die ja dann in der nächsten Saison auf uns wartet. Ansonsten seid uns hoffentlich nicht böse, dass wir jetzt nicht allzu viel über die Wettkämpfe bei den Frauen gesprochen haben. Einfach auch, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, es haben jetzt alle so, wie wir das hier in der Flugshow so schön nennen, ihr Regalfach gefunden, wo sie sich einsortieren quasi. Also so ihr Leistungshorizont, ihr Leistungslevel erreicht haben. Was natürlich nicht heißen muss, dass es bei Olympia dann genauso ist. Also wie oft haben wir da schon Überraschungen gesehen? Deswegen dürfen wir da auf jeden Fall gespannt sein, was da so passiert. Und in guter alter Flugshow-Tradition würde ich sagen, kommen wir damit zum Adler der Woche. Das ist ja unsere Auszeichnung für diejenigen, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Zumindest bei den Frauen haben wir einen Vorschlag bekommen vom Dadde mal wieder. Der ist da immer fleißig mit dabei. Er hat Josie Johnson aus den USA vorgeschlagen, die, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo sie denn eigentlich gelandet ist, weil ich das logischerweise nicht hundertprozentig auf dem Schirm habe. Am Sonntag ist sie auf Platz 16 gesprungen. Das ist aber, soweit ich informiert bin, nicht mal ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Und am Samstag war sie 22. Ich weiß nicht, ob uns da nicht vielleicht noch sogar jemand anders einfällt. Müssen wir mal gerade spontan schauen. Wenn ihr Vorschläge habt, schreit sie gerne rein.
Ja, ich muss sagen, ich spreche mich für Antti Aalto aus, der wirklich ein hervorragendes Wochenende bei der Skiflug-WM in Oberstdorf hatte, im Einzel auf Platz 11 und auch im Team wirklich sehr gut performt und dementsprechend Antti Aalto meine Stimme.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, auf jeden Fall. Den hatte ich auch auf dem Zettel. Der hat richtig Spaß gemacht, das Wochenende.
Okay, loggen wir auf jeden Fall gerne so ein. Ist auch vorgeschlagen worden bei den Männern. Einer der drei Finnen hat SJ Nokolov geschrieben. Also das auf jeden Fall hochverdient. Ja, wenn wir jetzt bei den Frauen nicht überstimmt werden oder andersrum den Dadde überstimmen können, können wir meinetwegen den Preis an die liebe Josie verteilen. Wir machen das ja immer so, dass es bei beiden Geschlechtern einen gibt. Von daher finde ich das okay. Können wir gerne so einloggen. Honorable Mention meinerseits für den Adler wäre noch gewesen, wenn wir nicht schon über ihn gesprochen hätten, Tomofumi Naito, weil man nicht vergessen darf, dass der Mann im zarten Alter von, wie alt ist er, 32, das allererste Mal Skifliegen war und dann so eine Leistung abgeliefert hat, vor allem im Team. Also das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, was der Bursche da veranstaltet hat.
Ja, wäre auf
Cool.
jeden Fall auch ein Pick gewesen, das stimmt.
Ja, sehr gut. Dann steht jetzt am Wochenende an die Olympia-Generalprobe in Villingen. Ich bin sehr gespannt auf das Teilnehmerfeld. Ich befürchte für die Freunde vom SC Villingen, dass es leider wieder ein sehr ausgedünntes Feld wird aufgrund des Termins. Da haben sie Jahr für Jahr im Grunde genommen Pech, muss man sagen. Und ich habe auch so die leise Befürchtung, dass da auch das Mixed-Team, was dort stattfinden wird am Freitag, da nicht viel dran ändern wird. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sie nennen sich, wie ich finde, völlig zu Recht Kult-Weltcup. An sich ja schon eine sehr, sehr coole Veranstaltung, wie ich finde.
Ja, das ist wirklich, ich war vor 2 Jahren dort, 2024, als Johann André Forfang gewonnen hat. Und das ist wirklich ein Kult-Weltcup, so kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Also wer da Lust auf noch ein bisschen Après-Ski währenddessen und danach im gesamten Ort hat, der ist dort auf jeden Fall richtig. Aber zumindest sieht es ja ganz danach aus, dass es nicht regnen wird. Das ist ja
Ja,
schon mal wirklich für Willing eine super Sache, dass es trocken bleibt.
das stimmt, ja. Wenn jetzt noch der Wind fern bleibt, dann könnte es eine ziemlich coole Generalprobe
Ja,
werden. Das,
ja.
weil Hannes lacht schon so, das ist ein Phänomen, was sie auch über die letzten Jahre nicht so wirklich losgeworden sind da.
Nein, leider Gottes nicht. Sie haben aber auch jedes Jahr wieder den gleichen terminlichen Rahmen bekommen. Und Ende Januar ist einfach immer relativ windig im Winter. Und ja, da muss Willing wieder performen, so wie die letzten Jahre irgendwie.
Aber natürlich, nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir sind gespannt, was die Wettkämpfe so liefern. Los geht's mit dem Mixteam am Freitag um 16:10 Uhr. Dann haben wir am Samstag um 13:15 Uhr und 16 Uhr die Wettkämpfe, Frauen und Männer. Das gleiche dann am Sonntag wieder 13:15 Uhr und 16 Uhr. Es sind zwar Qualifikationen angegeben. Ich bin gespannt, ob die tatsächlich stattfinden, weil ich doch so leise die Befürchtung habe, dass es, also bei den Frauen zumindest mal, nicht für eine Qualifikation reichen wird, aber vielleicht loben sie ja trotzdem Preisgeld für den Prolog dann aus. Das haben sie ja zumindest im letzten Jahr gemacht. Wunderbar, ihr Lieben. Dann darf ich mich sehr herzlich bei euch bedanken. War eine intensive, aber auch, wie ich finde, sehr, sehr coole Folge. Und das lag nicht zuletzt an dir, lieber Hannes. Vielen Dank, dass du dabei warst. War echt ein cooles Gastspiel von dir hier.
Ja, danke Luis und danke nochmal für die Möglichkeit und ich hoffe doch mit meinen Aussagen einiges für die Skisprungfans da draußen ein bisschen klarer gestalten zu können.
Das hoffen wir auch. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wie gesagt, also gerade zu so anspruchsvollen Folgen nehmen wir da auf jeden Fall gerne Feedback entgegen. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Macht das ja sehr gerne. Und dann darf ich mich auch bei dir bedanken, Daniel, dass du auch heute mit dabei warst.
Ja, gerne, gerne. Und danke auch nochmal an dich, Hannes. Das war wirklich super interessant, fand ich. Also, das waren tolle Einblicke.
Ja, danke, Daniel. Hat mich gefreut, mit euch beiden zu fachsimpeln.
Wunderbar, dann würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den Wettkämpfen in Willingen und wir hören uns dann am Anfang der nächsten Woche wieder und blicken dann voraus auf das große Saisonhighlight Olympia. In diesem Sinne, fliegt's, soweit es geht.